Jetzt kommen wir zu Hebräer 7, Vers 1 bis 3, zu dem angekündigten Thema Jesus, Gerechtigkeit und Friede. Dieser Melchisedek aber war ein König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten, der Abraham entgegenging, da er von der Königesschlacht wiederkam und segnete ihn, welchem auch Abraham gab den Zehnten aller Güter. Aufs Erste wird er übersetzt, ein König der Gerechtigkeit, danach aber ist er auch ein König Salems, das ist ein König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er ist aber verglichen dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Um diese Endgültigkeit des Heils in Jesus Christus aufzuzeigen, und wir spüren immer wieder das Bemühen um die gläubig gewordenen Juden und somit ja auch um die gläubig gewordenen Heiden, in ihnen diesen Schritt des Glaubens zu bestätigen, wird ein Beweis nach dem anderen heraufgeführt aus Liebe. Nicht aus Zwangsüberzeugung, sondern aus Liebe, damit die Gläubigen nicht wanken und nicht weichen. Also, um diese Endgültigkeit des Heils in Jesus Christus aufzuzeigen, wird das Amt Jesu mit der Ordnung Melchisedeks verglichen. Melchisedek war König und Priester zugleich. So wurde auch Jesus Priester, um uns in Ewigkeit zu versöhnen, in seinem Priestertum, mit seinem eigenen Leibe, mit seinem Opfer am Kreuz. Es war ein priesterliches, hohepriesterliches Opfer und er wird König sein bei der Aufrichtung seines Friedensreiches auf Erden. So lesen wir schon in Jesaja 2, 1 bis 4, wo schon auf das Künftige hingewiesen wird, dass das Friedensreich entstehen wird. Dies ist das, was Jesaja, der Sohn des Amoz, sah von Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen höher, denn alle Berge und über alle Hügel erhaben werden und werden alle Heiden dazulaufen und viele Völker hingehen und sagen, kommt. Lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und strafen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere ein Schwert aufheben, und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. Kommt nun ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Auch durch den Propheten Sacharja und an vielen anderen Stellen, die wir nun nicht alle im Detail betrachten können, wird dieses Friedensreich verkündigt, dass Jesus auch König ist, nicht nur Priester. Sacharja 14, ab Vers 8, zu dieser Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum Meer gegen Morgen, die andere Hälfte zum Meer gegen Abend, und es wird während des Sommers und des Winters. Und der Herr wird König sein, König über alle Lande. Zu dieser Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Also es wird keinen extra Priester, keinen hohen Priester extra und einen König extra geben, sondern sie sind vereint. König und Priester. Es wird nur einer sein. Melchisedek ist also ein Typus für diese Vereinigung zwischen Priester und König. Gerechtigkeit und Friede. Diese beiden kommen dort zusammen. Das lesen wir auch schon jubelnd im Psalm 85. Da wird genau auch von dieser Zusammenführung gesprochen. Vers 10, es ist seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne. dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Sie kommen zusammen. Gerechtigkeit und Friede. Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Jesus Christus hat also Frieden gemacht mit dem Blut an seinem Kreuz und er hat die Gerechtigkeit ans Licht gebracht, die vor Gott gilt. Der historische Melchisedek, der ja Abraham erschien, verhieß Sieg, Sieg über die Feinde und Segen zur Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir das in 1. Mose 14 nochmal nachlesen, in Vers 19 und 20, der segnete ihn und sprach, gesegnet seist du Abram, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand beschlossen hat. Also hier wird schon der Sieg über die Feinde ausgerufen durch den Melchisedek und die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Du bist gesegnet, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du bist gesegnet, in die Gemeinschaft mit dem höchsten Gott zu kommen. Und gelobt sei dieser höchste Gott, der dir Sieg gibt über die Feinde in deine Hand beschlossen hat. Und demselben gab Abraham den Zehnten von allem. Melchisedek bedeutet also, wie wir es schon mal übersetzt haben oder die Übersetzung sagten, König der Gerechtigkeit. König der Gerechtigkeit. Abraham, der von der Schlacht der weltlichen Könige kam, die in Ungerechtigkeit seine Neffen Lot und die ganze Familie mitnahmen bei den kriegerischen Handlungen, wurde mit dem König der Gerechtigkeit zusammengeführt, der einst alle Herrschaft, König der Gerechtigkeit, zur Gerechtigkeit unter seine Führung nimmt. Alle Herrschaft als König der Gerechtigkeit unter seine Führung nimmt. Abraham sollte wissen, dass der König aller Könige für ihn stritt und auch streiten wird. Hier ist diese Parallele, dass wir vom Hebräerbrief, dass auch die Gläubigen wissen, der König aller Könige streitet für die, die ihm angehören. Alle Gläubigen. Er tritt für sie ein. Gegen jeden Feind, der sich aufmacht gegen die Gemeinde Jesu, der sich aufmacht gegen die Kinder Gottes, tritt er ein. Das wurde Abraham schon im Blick auf diesen kommenden Melchisedek, Jesus Christus, verheißen. Die Feinde werden untertreten und du wirst zur Gemeinschaft mit Gott kommen. Und zwar dem höchsten Gott, dem Gott aller Götter. Salem war ein Ausdruck dafür, dass zugleich Melchisedek ein König der Stadt des Friedens war. Salem heißt ja Frieden. Shalom, Friede. Und das deutete schon damals auf Jerusalem, Shalom hin. Jerusalem, diese Stadt des Friedens, die Hauptstadt Israels, die unter König David eingenommen worden ist, die den Jebusitern zunächst gehörte und aus deren Hand er sie nehmen durfte. Die Friedenskönigsverheißung für Israel und alle Menschen ist ja durch den Samen Davids verheißen. Wir müssen also auch hier die kontinuierlichen Zusammenhänge verfolgen. Und gerade die Hebräer konnten das verfolgen. Abraham, aha, Verheißung schon auf das Zukünftige, den Melchisedek der Zukunft. Frieden, Gerechtigkeit, Gemeinschaft mit Gott. Wo kommt er her? Aus dem Samen Davids. 2. Samuel 7, Vers 16, können wir das lesen. aber dein Haus und dein Königreich soll beständig sein, ewiglich vor dir. So spricht Gott zu David, und dein Stuhl soll ewiglich bestehen. Also dieses Versprechen, dass das Königreich, das durch David in Szene gesetzt worden ist, ewiglich bestehen soll, sagt, dass auch aus dieser Linie und auf diesem Thron der künftige König aller Könige sitzen wird. Es wird keine neue Linie aufgetan, sondern diese Linie, die verheißen ist, wird genutzt. Und Jesus kam nach dem Fleisch aus dem Stamme Davids, aus dem Stamme Juda, und saß geistlich bereits schon auf dem Königsstuhl von David. Verheißung also: aus der Königlinie David sollte dieser Messias kommen. Das konnten die Hebräer nachvollziehen. Sie bestätigten das und konnten kontrollieren, ob Jesus tatsächlich aus dieser Linie hervorgekommen ist. Auch bedeutet Jerusalem in seiner Doppelbezeichnung ein Doppelfriede. Aber Friede ist ja nur der zweite Teil dieses Wortes Jerusalem, nicht? Also im Hebräischen heißt es in Israel nicht Jerusalem, Einzahl, sondern Jerusaleme, könnte man sagen, Mehrzahl. Ja, Shalaim ist, im ist die Mehrzahl, mehrmals. Jeru heißt, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, um es deutlich sagen zu können, heißt Gründung. Gründung, Festlegung. Jeru, Gründung der Frieden. Nicht des Friedens, sondern der Frieden. Jerusalem. Gründung der Frieden. Doppelbedeutung. Und das ist das, was der Priesterkönig bewirkt hat. Doppelfrieden. Er machte nicht nur Frieden am Kreuz auf Golgatha für uns, die wir auf der Erde leben, sondern er machte Frieden im Himmel. Im Himmel. Frieden auf Erden, Frieden im Himmel, irdisches und himmlisches Jerusalem. Dieser König und Priester Melchisedek war nicht menschlichen Geschlechtes, haben wir gelesen. Er hatte keinen Vater, keine Mutter, und er war eben auch geschlechtslos. So haben wir gelesen. Und er trug Brot und Wein herbei, um Abraham damit zu versöhnen, in der Seele zu heilen, ihn zu versöhnen und ihn zu erquicken. Das sind die himmlischen Gnadenzeichen für Opfer, Blut der Versöhnung. Wir merken, wie genau die Beweisführung für die Hebräer hier getätigt wird, damit sie nicht zurückfallen aus der angebotenen Gnade, sondern sie festigen. Abraham nahm diese Versöhnungszeichen und die Versöhnung aus der Hand Melchisedeks. Abraham wiederum brachte das Opfer der Dankbarkeit dafür, das Opfer der Dankbarkeit, das nur Gott gebührt, nämlich den zehnten Teil von allem, was er hatte. Wir wissen im späteren, in der späteren Gesetzgebung im Tempelbau war das dann ein Gebot, dass der Zehnte von allem zum Tempel gebracht werden musste. Die Priester und Levitenschaft sollten davon leben, was nicht direkt zum Brandopfer diente, sondern was auch gegessen werden konnte. Der Zehnte war hier ein Dankbarkeitsopfer von denen, die die Gnadenzeichen und Erlösungszeichen nicht nur für die Erde, sondern auch für den Himmel bekommen haben. Und wie gesagt, dieser Zehnte gebührt nur Gott. Es gibt ja heute Gruppen, die fordern den Zehnten von der Gemeinde ein. Manche, und das geht natürlich viel zu weit, ich habe das selbst irgendwo gesehen, und da werden sogar noch die Lohnstreifen eingeschaut, ob man wirklich den Zehnten gibt. Das geht zu weit. der Zehnte hier in diesem Falle gebührt Gott allein. Die Menschen haben keine Forderung daran zu stellen. Ja, das ist also, das ist nicht in Ordnung. 10 ist die symbolische Zahl für Erdenfülle. Das will bedeuten, alles Herr gehört dir. Erdenfülle. Alles gehört dir. Darum das Dankopfer des Zehnten. Ich gehöre dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Und im Neuen Testament ist es dann auch ausgeweitet dadurch, dass jeder Einzelne in der persönlichen Beziehung zum lebendigen Gott steht. Selbstverleugnung, Ganzhingabe, alles Herr bist du. Römer 12, begebet eure Leiber zum Opfer und alles, was ihr habt. Und dann werdet ihr aus der Gemeinschaft mit Gott schöpfen, seinen Willen erfahren, die Kraft bekommen, diesen Willen umzusetzen. Darum gab Abraham, bevor also überhaupt dieses Gebot in Israel auftauchte, den Zehnten zum Tempel zu bringen, gab er den Zehnten Melchisedek. Bekundung, dass alle Macht dem himmlischen Vater vorbehalten ist und somit ihm auch alle Ehre gebührt. Dass diese Segens- und Friedensverheißung Gottes in Jesus erfüllt wurden, weisen ja die geschehenen Ereignisse während der Erdenzeit Jesu aus in seinem Leben, Wandel und Handeln. Durch das Opfer am Kreuz, das er brachte für uns, bekam jeder Ungehorsam, jede Sünde den rechten Lohn. Jeder Ungehorsam, jede Sünde wurde bestraft. Ohne Ausnahme. In Hebräer 2, Vers 2 haben wir das gelesen, blättern wir also nochmal zurück und dann auch Römer 6, 23. Denn so das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist und eine jegliche Übertretung, also da können wir alles, was unser Leben auch im Negativen ausmachte, hineingeben, eine jegliche Übertretung und jeder Ungehorsam seinen rechten Lohn empfangen hat. Darum sollen wir also darauf eingehen, was Gott in Jesus Christus, dem letzten Melchisedek, getan hat. Auch in Römer 6, Vers 23, der Tod ist die Bezahlung für die Übertretung, für den Ungehorsam, für die Sünde. Damit bewies also der Herr, dass er derjenige ist, der hier verheißen wurde, Abraham schon verheißen wurde in Melchisedek und aus der Linie Davids kommen sollte, dass er der Messias ist, der Frieden und Gerechtigkeit bringt. Frieden durch die Bezahlung aller Sünden, durch das Blut an seinem Kreuz. Und Gerechtigkeit, Frieden und Gerechtigkeit sich küssen, eine Einheit bilden, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. 4-mal lesen wir es ja schon in der Schrift, 3-mal im Römerbrief, Kapitel 3 allein, Vers 21, 25 und 26, da steht jeweils, dass die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, ans Licht gebracht wird. Oder 2. Korinther 5, 21, damit wir die Gerechtigkeit bekommen, die vor ihm gilt. Gerechtigkeit und Friede sich küssen, eine Einheit bilden. Jesus wurde König der Gerechtigkeit, weil niemand sonst diese Gerechtigkeit bringen konnte. Somit wurde er König, wie Melchisedek. Er war König der Gerechtigkeit und König des Friedens. König heißt also oberste Priorität der Gerechtigkeit, oberste Priorität des Friedens. König, wir könnten auch Kaiser sagen oder was uns einfällt, was für unsere Begriffe noch höher steht. In diesem Falle ist König der höchste Begriff der Herrschaftsnorm. König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Jesus Christus richtete den Frieden, das heißt die Versöhnung durch das Opfer mit dem himmlischen Vater gänzlich auf. Lesen wir schon die angesprochenen Verse aus dem Epheserbrief dazu. damit wir das vor Augen haben oder auch nachlesen können. Im zweiten Kapitel, da wird das deutlich gemacht, so wie der Hebräerbrief das auch klar machen will für die Gläubigen. Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft. Hier wird gesagt, zwischen dem Gesetz, den Juden und den Heiden, da gab es ja auch eine Feindschaft. Ja, die einen hatten kein Gesetz, die anderen hatten das Gesetz. Und er, Jesus Christus, hat sie zusammengefügt in eins. In eins. Durch das Blut an seinem Kreuz. Vers 15, nämlich das Gesetz und Geboten gestellt war, auf dass er aus Zweien einen neuen Menschen in ihm selber schüfe und Frieden machte. Und dass er beide versöhnte mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Und er ist gekommen, hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die er fern war und denen, die nahe waren. Also ferne waren die Heiden, nahe waren die Juden. Und sie sind zusammengefügt in dem einen König des Friedens und der Gerechtigkeit. Das ist das Resultat des verheißenen Opfers durch den kommenden Messias. Das verheißene Opfer, Jesaja 53, schlagen wir dazu auf und lesen die Verse 5 und 10. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, Verheißung also, verheißenes Opfer, und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vers 10. Aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Denn wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Gottes Vornehmen, was er mit den Menschen vorhat, wird durch ihn, den, der zu dem Schuldopfer bestimmt war, um Frieden zu machen, weiterführen. Die Weiterführung heißt, Gerechtigkeit und Friede küssen sich und tragen alle, die hineingenommen worden sind, vor den Thron des lebendigen Gottes. In ihm ist die Weiterführung. Also rückblickende Beweisführung, hier ist die Verheißung, da ist die Erfüllung. Friede und Fortgang des Lebens durch den Messias. Ein drittes: Jesus starb und überwand den Tod, wo? Zu Jerusalem. Nicht in irgendeiner anderen Stadt. Nicht in Bethlehem. Nicht in Nazareth. Nicht in Kapernaum. Sondern zu Jerusalem. Dadurch wurde er König von Salem. König des Friedens, von König von Jerusalem. Aber nicht nur des Irdischen, sondern auch des Himmlischen. Weil er sein Opfer brachte zu Jerusalem, dadurch wurde er der Herrscher über den Frieden und auch der Herrscher über die Gerechtigkeit. Frieden für die Ewigkeit. Jerusalem also, wie wir gesagt haben, bedeutet ja die Gründung eines doppelten Friedens. Gründung eines doppelten Friedens. In Kolosser 1, Vers 20 lesen wir dazu, und das sind ja alles parallele Beweisstellen dafür, dass auch die Juden, Christen keinen Fehler begangen haben, das Gesetz in der Vervollkommnung in Christus allein zu sehen und nicht mehr die Werkgerechtigkeit ausüben zu wollen. Hier steht in Vers 20 im ersten Kapitel von Kolosserbrief: Und alles ist durch ihn versöhnt. Alles, alles durch ihn versöhnt. Dass es durch ihn versöhnt würde, wohingehend? Zu ihm selbst. Es sei auf Erden oder es sei im Himmel. Nicht? Also diese Doppelwirkung, die Gründung des Doppelfriedens. Alles durch ihn versöhnt würde, zu ihm selbst. Es sei auf Erden oder im Himmel. Damit dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz durch sich selbst. Also König der Gerechtigkeit, König des Friedens auf Erden und im Himmel. Dadurch ist also die Tür geöffnet worden für diejenigen, die den Frieden schon auf Erden annehmen, auch den Frieden im Himmel erleben zu können. Doppelte Königsherrschaft. Die Versöhnungs- und Friedenssymbole waren ja gebrochene, gestorbene Leiber oder Leib, Brot, Leib, wir brechen das Brot zum Abendmahl. Gebrochener Leib Christi, gestorbener Leib Christi, getöteter Leib Christi für uns. Und das zur Tilgung vergossene Blut Wein. Brot und Wein wurde Abraham gereicht. Darum sagte Jesus Christus, anknüpfend an dieses, an diese Verheißung, nicht einfach, wie wir das oftmals vielleicht denken könnten, aus der direkten Situation heraus, in der Jesus Christus war, sondern offenbar zu machen, hier wird erfüllt die Verheißung, die da gegeben ist, und sagt, das ist mein Blut, das ist mein Leib, das Brot, das für euch gebrochen wird, der Leib, der für euch gebrochen wird. Das ist eine Anknüpfung an die Verheißung. Es ist nicht aus dem Augenblick entstanden, diese Aussage, sondern zur Bestätigung, ihr wisst, wer Abraham entgegengekommen ist. Melchisedek, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht. Und er brachte die Versöhnungsgaben. Ich sage euch, ich bin dieser. Denn mein Leib wird für euch gebrochen. Nehmt das Brot. Nehmt den Kelch, das ist mein Blut. Bestätigung der Verheißung. Ich bin die Erfüllung, wollte Jesus Christus dadurch sagen. Wir merken also, dass das, was mit dem Messias zusammenhängt, mit Jesus Christus nicht abgekoppelt werden kann vom Alten Testament. Und für die Judenchristen war das besonders wichtig, dass sie merkten, sie wurden nicht in ein anderes Testament oder in eine andere Heilsbotschaft eingeführt, die nichts mit den ersten Verheißungen der Bibel durch Mose und die Propheten zu tun hat, sondern sie wurden nur vorangeleitet in der Erfüllung dessen, was bereits gesagt wurde. Und das ist auch für uns in unserer heutigen Zeit sehr wichtig, das nicht abgekoppelt zu sehen, sondern als eine Erfüllung dessen. Das macht uns desto gewisser im Glauben, desto stärker und lässt uns auch geöffnete Augen haben für die Werdegänge in dieser Zeit, nicht nur in unserem Leben, sondern in der Welt, auch unter dem Volk Israel. Das fünfte Zeichen hat Jesus Christus, der Messias, ja der Sohn Gottes, wir müssen immer Menschensohn und Gottessohn zusammennehmen, auch gegeben, indem er ja, der Sohn Gottes, keine Eltern hat, kein Anfang und kein Ende. Unser Bruder Rainer hat es ja vorgelesen aus Sprüche 8, vorhin, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, schon vor allem war. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Auch dieser Beweis wurde in Jesus Christus gebracht. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er hat in Wahrheit keinen irdischen Vater und auch keine Mutter. Denn was dort gezeugt wurde, wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Was dort hervorkam, war das Heilige, was kein Mensch hervorbringen kann, Heiliges, so wird es zu Maria gesagt. Darum, weil es das Heilige ist, das kann also auch nicht von einer irdischen Mutter heilig geboren oder bewegt und im Wachstum bewegt werden, darum wird es Gottes Sohn genannt. In Wahrheit im Abseits von irdischen Eltern und schon immer da gewesen im Sohn Gottes. Hier ist also auch dieser Beleg dass Jesus Christus der Messias ist, die Erfüllung der Verheißung, dass am Ende der Zeit die Versöhnung in dem letzten Melchisedek kommt. Johannes der Täufer bezeugte durch den Heiligen Geist, dass dieser Jesus, dieser Christus, schon vor ihm da war, sagte er, ja? In Johannes 1, Vers 15. Johannes 1, Vers 15, als er von ihm zeugte und sprach, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Also nicht Josef oder Maria waren Eltern, sondern er war schon vorher da. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht. Er war schon vor mir da gewesen. So sagt es auch Micha 5, Vers 1, der Prophet, über den, der in Bethlehem als König geboren werden sollte, dieser Messias. Lesen wir es mal in diesem Zusammenhang. Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also schon immer da. Kein Prophet, der gezeugt worden ist von Menschen, sondern einer, der schon immer da war. Melchisedek, ohne Vater und Mutter, ohne Anfang, ohne Ende. Nochmal zurück ins Lukas-Evangelium, diesbezüglich Kapitel 2, Vers 4 und 11. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er vom Haus und Geschlechte Juda war. Vers 11, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Hier wird also der König der Gerechtigkeit und des Friedens, der König Jerusalems, bereits als solcher angekündigt, bevor er aufgewachsen ist. Wir sehen also diese Deckungsgleichheit mit der Verheißung, die Abraham bekommen hat durch Melchisedek, dass er Sieg haben wird über die Feinde, und zwar, das sind ja nicht nur die äußeren Feinde, die damals den Lot verschleppt haben, sondern die größten Feinde sind die inneren Feinde, die unser Leben kaputt machen wollen, Schwierigkeiten bereiten. Ich weiß, wie wir alle unter unseren schlechten Eigenschaften leiden. Das sind Feinde. Ungeduld, Lieblosigkeit, die fressen uns auf. Und die müssen besiegt werden. Und Jesus ist gekommen, verheißene Melchisedek, Sieg über diese Feinde zu geben. In Christus, befreit von dem Gesetz der Sünde, leben im Gesetz des Geistes. Noch ein Punkt. Jesus ist also der verheißene himmlische Melchisedek, der König der Gerechtigkeit, weil er in sich, wie Melchisedek, das Priester- und Königtum vereinigt. Beides muss in diesem himmlischen Melchisedek zu sehen sein. Und das wurde auch verheißen. Und die Hebräer sollten daran erinnert werden, der Prophet Zacharja hat darauf hingewiesen, dass das so kommen wird. Zacharja 6, Vers 13. Da ist dieser Zustand für Israel auch in der Sichtbarkeit, dass diese beiden zusammengehören, verheißen und wird auch so kommen. Zunächst vor unseren Augen kam Jesus in Niedrigkeit und schaffte Sündenvergebung und die verborgene Gerechtigkeit. Aber es wird ans Licht kommen, dass bei seiner Wiederkunft er auch die öffentliche Gerechtigkeit und den öffentlichen Frieden erzeigen wird. In Zacharja 6, Vers 13 steht, ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron, wird auch Priester sein auf seinem Thron, also als König, wird auch Priester sein. Und es wird Friede zwischen beiden sein, dem Priester und dem König. Im tausendjährigen Friedensreich ist also das auch öffentlich gemacht, was jetzt im Verborgenen für die Gemeinde Jesu, für die Gläubigen schon Tatsache geworden ist. In Jesus Frieden in Ewigkeit und Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der Herr zog als kommender König in Jerusalem am Palmsonntag ein. Er wies bereits auf das Künftige durch seine Person hin. Was riefen die ihm Segenswünsche aussprechen wollten entgegen? Lukas 19, 38, gelobt sei der, da kommt. Und dann ein König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Hier wird also etwas wieder zusammengebracht. König, Gerechtigkeit und Friede. Das vorgeschattete Angebot, ich werde, oder die Aussage, Priester und König sein, wurde dort schon sichtbar. Obwohl noch eine Zwischenzeit erst verlaufen musste und muss, bis das dann vor dem ganzen Volk sichtbar wird. Aber das Angebot war da und der Geist Gottes zeugte es, in denen die Lobpreis aussprachen. Gelobt sei der, da kommt ein König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel. Und so wie es auch bei der Engelverkündigung hieß und ein Wohlgefallen bei dem Menschen des Wohlgefallens auf Erden, im Himmel und auf Erden. Aber zuvor mussten die Herzen durch das Versöhnungsopfer gereinigt werden, der Friede inwendig aufgerichtet werden, die Gerechtigkeit inwendig aufgerichtet werden, bevor das äußere Reich des Friedens sichtbar werden sollte. Lukas 17, Vers 22 bis 25. Jesus sprach zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, dass ihr werdet begehren zu sehen einen Tag des Menschensohn und ihr werdet ihn nicht sehen. Also, dass ich komme sichtbar als der König des Friedens. Und sie werden zu euch sagen, siehe, hier ist er, geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn wie der Blitz oben vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, was unten unter dem Himmel ist, so wird des Menschensohn an seinem Tag sein. Das wird geschehen, aber Jesus sagt, zuvor muss eben das andere geschehen, nämlich die innere Erlösung, muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Hier wird also beides schon zusammen gesagt. Jawohl, es wird offenbar auch das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit nach außen hin. Aber zuvor muss das innere Reich des Friedens und der Gerechtigkeit für die Herzen aufgerichtet werden. Melchisedek, König der Gerechtigkeit und des Friedens. Die Wiederkunft Jesu bringt die Theokratie, das heißt eine totale Herrschaft Gottes, in Vereinigung von Gerechtigkeit und Frieden. Sie haben sich geküsst, sie gehören zusammen, sie bilden eine Einheit, nicht durch Menschen geschaffen, nicht durch gute Werke, nicht durch Opfergaben, sondern durch Gott in Christus selbst. Die Offenbarung der Versöhnung und Herrschaft ist himmlisch und irdisch zugleich. Der Zusammenschluss von Priester, von Gerechtigkeit und Frieden, König also, bedeutet wahres Leben. Leben nicht nur für die Zeitbegriffe, sondern in Ewigkeit. Darum sagt der Herr Jesus ja auch in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist ja vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, und zwar Leben vor Gottes Thron. Immer wieder diesen Bezugpunkt, nicht nur Leben in der Zeit. Wir wissen, und ich erinnere noch einmal daran, dass die Emmaus-Jünger mit dem, der ihn begleitete, diskutierten darüber, was sie erwartet haben von dem Jesus. Sie erwarteten einen irdischen Frieden. Sie erwarteten eine Überwältigung der Römer, der Fremdherrschaft. Sie erwarteten, dass Israel eine selbstständige Nation wird. Also einen äußeren Frieden. Aber es geht um mehr. Es geht um die Erfüllung der Verheißung, dass die Schöpfung frei wird vom vergänglichen Dienst, von dem Wesen des vergänglichen Dienstes, und die Krone der Schöpfung Mensch wieder in die uneingeschränkte Beziehung zu dem Schöpfer gelangt. Also um die höhere Gerechtigkeit, die bessere, wie wir es im Hebräerbrief immer wieder lesen. Nach der Begegnung mit Abraham, mit Melchisedek, Abraham mit Melchisedek, nahm er gleichsam prophetisch nichts von der Beute aus der Hand des Königs von Sodom. Das müssen wir also auch noch mit betrachten. Die Begegnung mit diesem Melchisedek füllte Abraham so aus, dass er nichts mehr brauchte von den Geschenken dieser Welt. Denn er sagte ja zu dem König von Sodom, der ihm ja die Beute, die Kriegsbeute überlassen wollte, sagte er, ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehme, dass du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Gott macht mich reich in Melchisedek. Er ist der absolute Bezugspunkt des Lebens. Das sollte hier in dieser gesamten Beweisung auch im Hebräerbrief, deswegen taucht ja diese Begebenheit auf mit dem Melchisedek, deutlich werden. Da ist die wirkliche Erfüllung. Man hätte sagen können zu den Hebräern, glaubt ihr an Abraham und an das, was er mit Gott erlebt hat? Ja. Glaubt ihr, dass er richtig gehandelt hat vor dem Melchisedek? Ja. Dann wisst ihr, dass er eine Begegnung hatte mit dem, der alles gibt. Der Frieden gibt, der Gerechtigkeit gibt und eine totale Umsorgung für Leib, Seele und Geist, so dass ausgesagt werden konnte zu dem weltlichen König, dich brauche ich nicht. Ich habe alles in Christus. Nicht, dass du etwa sagst, du hättest mich versorgt und gepflegt, sondern Gott ist es, der in Jesus Christus für mich gesorgt hat und immer sorgt und sorgen wird in Ewigkeit. Diese Beweisführung sollte also den Glauben stärken bei denen, die angefangen haben, sich gründen zu lassen auf Jesus, den Messias, den himmlischen, den neutestamentlichen Melchisedek.